Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Heute kommt ein weiterer Beitrag zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation mit einem aktuellen Aufhänger, wieder zum Thema Corona und mit dem Titel Corona-Krise, Stresstest für das produzierende Gewerbe. Und wir haben hier ein Fachgespräch, zwei Leute, mein Freund Dr. Oliver Brause, Gründer und Vorsitzender des Instituts für Produktionserhaltung, INFPRO, ein Partnerinstitut, ein Partnerverband, verbunden mit unserem Verband, dem Bundesverband M&A. Und Sie kennen mich, ich habe ja den Bundesverband M&A gegründet und dessen Vorsitzender Kai Lux. Zu unserem Thema gebe ich eine kurze Einführung mit den tagesaktuellen Aufhängern. Diskutiert wird ja momentan heftig die Frage nach dem Mundschutz, den wir aus China im Wesentlichen beziehen, wo es also Mängel gibt und wir das in Deutschland nicht haben. Jetzt gibt es also alle möglichen Ersatzlösungen dazu, die mehr oder weniger stabil sind. Ein Signal, dass wir hier ein kleines, unscheinbares Produkt übersehen haben, wo wir uns dann von einem anderen Land abhängig machen. Da entstehen dann viele Fragen, müssen wir sowas selber machen. Etwas komplexer sieht es aus mit der Frage der Beatmungsgeräte. Sie haben mitbekommen, dass Donald Trump in den USA besondere Probleme hat. Bekanntermaßen ist das US-amerikanische Gesundheitssystem sehr schlecht aufgestellt im Grunde mit den Imaging Centers und Treatment Centers, die also alle für die Hightech-Versorgung nicht ausgerüstet sind. Und in den USA gibt es also wenig Beatmungsgeräte. Hat jetzt General Motors beauftragt, das zu machen. Die haben dann gesagt, das kostet 1 Milliarde. Und nun hat er also das Kriegsrecht verhängt und macht das per Zwang. Und da entstehen natürlich jetzt viele Fragen, die ich auch als Aufhänger jetzt für unsere Gespräche sehe. Ist eigentlich General Motors überhaupt geeignet dazu? Also bekanntermaßen gehört General Motors als Unternehmen zum amerikanischen Rust Belt, ist in der Autoindustrie total zurückgefallen, hat fertigungsmäßig, ich würde mal sagen, wenig Kompetenzen, gerade das zu machen. Und diese 1 Milliarde, die Sie hier verlangen, zeigen eigentlich, dass es lange Zeit braucht, bis man das großvolumig macht. Ob die da eine Vorserie machen können, ist höchst fraglich. In Deutschland wurde BMW gefragt, weil die ja eine größere 3D-Druckkapazität haben. Ich bezweifle aber, dass solche komplexen Beatmungsgeräte einfach mit 3D-Druck gemacht werden können. Ich habe da etwas beruflichen Hintergrund. Ich komme ja von Siemens und habe viele Jahre im Krankenhauswesen gearbeitet, habe ja weltweit Großkrankenhäuser gebaut, war später beteiligt an der Entwicklung als einer der Projektleiter für die Entwicklung der Computertomographie und Kernspintomographie und sollte dann einmal auch übernehmen die Elektromedizin von Siemens. Und da gab es damals ein spezifisches Problem, nämlich gerade bei dem Beatmungsgerät. Das hatte nämlich keine Approval für den US-Markt. Also die Food and Drug Administration hat uns das Approval entzogen. Warum? Weil wir den Entwicklungsprozess nicht Zeile für Zeile nachweisen konnten. Und dann sagte mir der Siemens-Vorstand, der mich da zum Chef machen wollte, also Lux, das kriegen wir in 3 Monaten hin. Habe ich mich hingesetzt mit meinen vielen Kontakten und habe dann gesagt, nee, also ich habe das hier mal rausanalysiert. Das braucht 1,5 bis 2 Jahre. Und da wir 7% Marktanteil haben und in der Zeit 0 Geräte verkaufen dürfen, sinkt dann unser Marktanteil auf 0 und wir kommen nie wieder rauf und wir kommen nie wieder raus aus dem Geschäft. Und dann habe ich abgelehnt, weil ich also das nicht machen wollte. Und dann ist das genau das passiert und dann mussten wir das Geschäft an Dräger abgeben. Also genau die Dräger, die ja nun der Kompetenzträger für dieses Geschäft sind. Und insofern kenne ich so ein bisschen die Hintergründe und kann sagen, so einfach ist das nicht. So ein Gerät muss vom Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte zertifiziert und genehmigt werden. In den USA von der Food and Drug Administration. Es muss eine Zertifizierung durch den TÜV kommen. Die Produktion ist äußerst komplex und jetzt zu glauben, man kann das einfach mit 3D-Druck machen, halte ich für illusorisch. Da gibt es bewegliche Teile, Mechanteile, elastische Teile, Mikroelektronik und das Ganze ist ein Hochsicherheitssystem, das praktisch in der ganzen Versorgungskette von der Gasversorgung, von der Luftdruckversorgung, von der Stromversorgung im Sekundenbereich abgesichert sein muss. Es ist Hochsicherheit und ich denke auch für solche Themen, Interimsthemen wie für Corona, muss hier eine gewisse Sicherheit gegeben werden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das ganz kurzfristig großvolumig bereitgestellt werden kann. So, jetzt habe ich genug gesagt. Jetzt gebe ich eigentlich weiter an den eigentlichen Fertigungskompetenzträger, der Oliver. Vielleicht hat er hier speziell noch was dazu sagen. Und dann hat er eine ganze Reihe von Themen, die hier für unsere kritische Phase, in der wir sind, eine besondere Bedeutung haben. Lieber Oliver.
Ja, Kai, du hast es schon angedeutet, Stresstest für produzierende Unternehmen. Ich denke, die Corona-Krise zieht den Schleier weg und zeigt unverblümt die Lücken und die Schmerzpunkte auf. Solche Themen wie Versorgung mit Mundschutz, Beatmungsgeräten oder Rohstoffe für Medikamente, die plötzlich alle in den Zeitungen beschrieben werden, zeigt natürlich auf, dass wir da vielleicht in der Vergangenheit ein paar Dinge außer Acht gelassen haben und sie gerne anderen Partnern angedient haben, die uns damit versorgen. Ja, natürlich aus meiner Sicht als Vorsitzender des Instituts für Produktionserhaltung habe ich natürlich ein Interesse, dass wir diese Dinge wieder im Land produzieren, um uns von den Abhängigkeiten irgendwie ein Stück weit zu lösen. Aus meiner Sicht haben wir die Globalisierung überdehnt. Wir haben mit Blick auf die Kosten, die wir hier in Deutschland haben und die wir in anderen Regionen der Welt haben, die Wertschöpfungsketten zerstückelt. Wir haben auch einen guten Teil Kompetenz auch verloren. Genau das Problem, was du anmerkst mit Beatmungsgeräten, sehe ich auch kritisch, insbesondere weil es hier um lebenserhaltende Systeme angeht und nicht um Schrauben, die man mal schnell nachproduzieren kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass man aus dem Handgelenk mal von einem Auto in ein Beatmungsgerät Modus wechseln kann und Umgehung aller Vorschriften. Also der erste Fall, wenn wir dann hören, dass ein Beatmungsgerät nicht korrekt funktioniert hat und ein Patient gestorben ist, will man sich gar nicht vorstellen. So, wenn man ein bisschen Schritt zurücktritt und sagt, wir gehen jetzt durch diesen Krisenmodus durch, stellt sich natürlich die Frage, was lernen wir dann daraus? Ja, wenn wir aus diesem Strudel wieder raus sind, gehen wir wieder in den alten Modus zurück? Oder lernen wir aus der Krise neue Dinge, die wir vielleicht in der Zukunft beherzigen sollten? Also die Frage ist, ob man eine eigene Industrie für Mundschutz aufbauen oder für Beatmungsgeräte und dergleichen mehr. Also so wie du gesagt hast, Siemens war ja mal auf dem Weg, das zu tun. Ist das dann zum Tragen gekommen oder hat man sich dann verabschiedet?
Ja, es ist so. Also Siemens gehört neben Philips und ganz wenigen anderen zu den Unternehmen, wo das Thema Elektromedizin, dazu gehört also auch das ganze Thema Intensivüberwachung, Patientenüberwachung im Wesentlichen, also eben aber auch dann die Beatmung und solche Dinge, aufgezogen haben und gemacht haben. Und mit dem Fortschreiten der Elektronisierung und des Kostendrucks hat Siemens dann gesagt, nee, müssen wir jetzt verlagern, das sollte dann nach Schweden verlagert werden und so weiter und so fort. Und dann ist eben das passiert, was ich eben gesagt habe. Aus besagten Gründen haben wir das Ganze dann eingebracht in Dräger und haben uns dann wenige Jahre später aus dieser Unterbeteiligung bei Dräger rausgezogen. Das heißt, das Ganze ist jetzt voll Dräger.
Gut. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, was lernen wir daraus? Das ist natürlich eine interessante Erkenntnis, dass wir plötzlich mit der Produktion stoppen, weil die nötige Lieferung von Komponenten nicht funktioniert. So, das heißt, wir leben auf der einen Seite in einem komplexen, stark vernetzten, globalen Wirtschaftsraum. Und wenn der gestört ist, dann ist bei uns erstmal alles auf Null gestellt. Und die Frage ist, ob wir das für die Zukunft als weiteres Modell uns antun. Ja. Wir haben mal eine Studie erstellt zum Thema Wertschöpfungstiefe zählt, weil uns ja viele in der Vergangenheit aus dem Management erzählt haben, konzentriere dich auf deine Kernkompetenz und alles, was nicht dazu gehört, können andere besser machen. Und aus meiner Sicht hat man damals Wertschöpfungsketten zerstückelt im Rahmen der Globalisierung, die uns jetzt wieder schmerzlich auf die Füße fallen. Und deshalb eine interessante Frage, das wieder zurückzudrehen ein Stück weit und zu überlegen, ob ein paar Kompetenzen, die vielleicht nicht zum Kern gehören, dennoch wichtig sind, um ganzheitliche Wertschöpfungsketten lokal abzubilden.
Oliver, ich habe an dieser Stelle eine Frage, nämlich die konkrete Frage, haben wir hier es mit einer industrieweiten, ich sage mal, Fehlsteuerung zu tun? Denn es ging immer, ich korrigiere das ein bisschen, um das Thema Ergebnismaximierung. Aber wir haben neben dem Thema Ergebnis auch etwas anderes, nämlich das Thema Verfügbarkeit. Und das spielt natürlich auch in der Industrie eine große Rolle. Also ein Beispiel, ich kann natürlich jetzt billig Strom produzieren, aber wenn der Strom ausfällt, dann ist er nicht verfügbar. Das heißt, also ich habe dann zwar billigen Strom, aber wenn er, wie das in Kanada zum Beispiel der Fall ist, pro Jahr über Tage ausfällt, in Summe übers Jahr gerechnet, dann ist das relativ schlechte Stromqualität. Und wenn ich die Produkte zwar billig bekomme, also aus China zum Beispiel, aber sie irgendwann mal nicht mehr verfügbar sind, habe ich ein Problem. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was muss ich da machen? Muss ich das ganz nach Deutschland zurückholen oder würde es ausreichen, die Kompetenz zur Fertigung hier noch zu behalten, vielleicht in ganz kleinen Fertigungen, die man dann notfalls auch hochfahren kann? Und es gibt vielleicht auch andere Lösungen.
Ja, vom Ansatz kann ich das begrüßen. Aus meiner Erfahrung gibt es zwei schwerwiegende Argumente für die Logik, wie wir heute wirtschaften. Das eine ist, wir wollen in wachstumsstarken Märkten präsent sein. Deshalb orientieren wir uns in die Richtung, dass wir dort produzieren. Und zum Zweiten ist natürlich das starke Argument, dass wir natürlich auf die Kosten schauen müssen. Auch aus dem Reflex heraus, den EBIT zu steigern, weil daran haben Aktionäre und der Anteilseigner ein großes Interesse. Und da ist der Faktorkostenvergleich schnell gemacht. Die Arbeitskosten in Deutschland im Vergleich zu Rumänien, Indien ist natürlich unzweideutig besser in anderen Ländern. Und damit haben wir in den letzten Jahren gut gelebt. Damit haben wir Umsatz gesteigert, haben unseren Gewinn in den letzten Jahren angehoben. Jetzt wage ich mal eine steile These. Wir haben also viel Geld ins Haus geschaufelt. Wir haben ein enormes Steueraufkommen gehabt. Wir konnten Schulden auf der Staatsseite tilgen und dergleichen mehr. War alles gut. Aber wenn man heute sieht, was getan werden muss, um die Wirtschaft wieder zu retten, welche Milliardenbeträge den Bundeshaushalt in den nächsten Jahren belasten werden, dann ist es eigentlich am Ende ein Nullsummenspiel. Also wir haben die 7 fetten Jahre genutzt, um hoffentlich nicht die 7 dürren Jahre zu überleben. Und deshalb stellt sich die Frage, ob das Nullsummenspiel gewünscht ist und ob wir das so weiter betreiben wollen. Und vielleicht
haben wir dann ja in der Vergangenheit auf Kosten der Zukunft gelebt. Und um das jetzt mal mit einer Börsenzahl zu hinterlegen, Kontinuität ist immer wertvoller als Diskontinuität. Das heißt also, rauf und runter ist schlecht.
Ja, natürlich haben wir auf der Zukunft gelebt. Ich meine, alle Themen, die vor der Corona-Krise auf der Agenda standen, wie CO2-Emissionen, Klimawandel, das sind natürlich auch dem geschuldet, was global stattfindet. Aus meiner Sicht ist die globale Logistik zu billig. Die Infrastrukturmaßnahmen, die jedes Land tätigen muss, werden vergesellschaftet. Das zahlen ja nicht die Logistikunternehmen. Und die Schäden, die wir durch die CO2-Emissionen auf unser Klima haben, werden auch nicht den Unternehmen oder der Logistik zugemessen, sondern die tragen wir als Gesellschaft insgesamt. Also aus dem Gesichtspunkt ist, glaube ich, das, was gerade passiert, ein globales CO2-Reduzierungsprogramm. Ich glaube, wir denken im ersten halben Jahr, wir haben grandiose Verbesserungen in der CO2-Bilanz auf dem Planeten feststellen können. Aber das ist die Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen, übergreifend, welche Werteordnung wir uns für die Zukunft geben. Und genau das Thema Kosten ist ja immer ein spannendes und schlagendes Argument, Dinge nicht in Deutschland zu tun. Aus meiner Erfahrung nutzen wir aber unsere Potenziale nicht. Und die Krise ist auch wieder hervorragend, weil wir merken jetzt plötzlich, wie viel Reisen nicht mehr notwendig sind, weil wir das jetzt ganz gut über digitale Medien, Skype und dergleichen erledigen. Wir werden wahrscheinlich auch genauso merken, dass manche Reportings und Reviews, die wir durchführen, in der Form nicht mehr erforderlich sind. Ja, die Frage ist, gehen wir dann, wenn die Krise vorbei ist, wieder in den alten Modus und treffen uns alle wieder, fliegen mit dem Flugzeug um den Planeten herum? Das sind natürlich interessante Themen. Ich denke, die Corona-Krise wird in der oder ein oder anderen Aspekt deutliche Veränderungen in unserem wirtschaftlichen Zusammenleben erzeugen.
Oliver, du hattest ja mal gesagt, ich glaube, das ist doch eine deiner Grundüberlegungen und Thesen, dass wir ja dieses Offshoring, das Verschieben nach China, Indonesien und in die Billiglohnländer deshalb gemacht haben, weil doch die Löhne so billig sind und das bei uns teuer ist. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, spielen die Lohnkosten eine immer geringere Rolle wegen der Automatisierung. Und das Hinausschieben hat dann eben nicht nur die Reisen zur Folge, sondern enormen Controlling- und Steuerungsaufwand, der also die Kostenvorteile wieder auffrisst, sodass mit höherer Automatisierbarkeit es durchaus auch ganz allgemeine Gründe gibt, bestimmte Dinge nach Deutschland wieder zurückzuholen und vielleicht vor dem Hintergrund der Erfahrung aus der Corona-Krise jetzt nochmal doppelt.
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass wir produzieren müssen local for local. Also wir produzieren für die lokalen Märkte und dass wir ganz kritisch nochmal hinterfragen müssen, ob wir Komponenten um den Globus herum bewegen müssen. Oder ob es nicht mehr Sinn macht, auch Komponenten lokal zu erzeugen. Mit ein paar Fachleuten bin ich der festen Überzeugung, dass die Lohnkosten nicht mehr das schlagende Argument sind. Einerseits können wir durch verschiedene Verbesserungsmaßnahmen deutliche Kostenreduzierungen im Unternehmen erzeugen. Und es gibt ja ein paar Unternehmen, die das hervorragend machen, die so als allgemein exzellentes Unternehmen firmieren. Da bin ich der Meinung, dass wir dort nicht die Potenziale erkennen und dementsprechend auch nutzbar machen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Botschaften, die wir aus dem Institut heraustragen. Nehmt die Verschwendungs- und Blindleistungspotenziale, die ihr im Unternehmen heran und bekämpft sie konsequent. Ich hatte ein anderes Thema auch noch mit einem CEO eines Unternehmens, der in der Krise auch sich schwere Gedanken macht, wie er sein Geschäft weiterentwickeln soll. Und bei einer interessanten Geschichte kam er rum und sagt, unsere Kostenposition wird quasi durch Gemeinkosten und durch die Overhead-Kosten derart überstrahlt, dass ich keinen Blick mehr eigentlich auf die Produktionskosten lenke, sondern zunehmend hinterfrage, wie viel bürokratischen Aufwand wir heute betreiben müssen von Controlling und Meetings und dergleichen mehr, dass dort die wesentlich größeren Potenziale sind, neben dem, was ich in der Produktion tun kann. Und das ist natürlich eine interessante Fragestellung, ist aber leider in den Köpfen von vielen Führungskräften so noch nicht verankert, das zu tun. Und dein Thema Digitalisierung ist natürlich auch eine hochinteressante Fragestellung und die Innovation. In einer Studie des VDMA wurde mal festgestellt, der Titel heißt das Produktivitätsparadoxon, dass im Anlagenbau in den letzten 3 Jahren die Produktivität gesunken ist, trotz Digitalisierung. Trotz Digitalisierung. Das wurde dann irgendwie argumentiert, dass natürlich erhebliche Investitionen notwendig sind, um digitalisierte Lösungen zu erzeugen. Aber über 3 Jahre eine negative Produktivität abzubilden, ist, glaube ich, damit nicht begründbar. Also ich denke, Digitalisierung hat eine Riesenchance, wenn man sie richtig anwendet. Und aus meiner Praxis sehe ich immer, dass gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Wenn ich in meinen Prozessen, Abläufen, in meinen Standards nicht robust und stabil aufgestellt bin, dann werden natürlich auch digitalisierte Lösungen nur beschränkte Wirkung entfalten können. weil sie natürlich auf den Daten und Fakten aufbauen, die nicht robust, nicht stabil, nicht eindeutig sind. Also werden wir immer hinterherjagen. Das andere Thema, was die Innovation generell angeht, was du angedeutet hast, bin ich der Meinung, dass wir in der Regel in Deutschland kein Innovationsproblem haben. Ich meine, das Weltwirtschaftsforum hat 2019 festgestellt, dass Deutschland Innovationsweltmeister ist. Also wir verfügen über jede Menge Ideen, Patente und Innovationen, aber ich bin der Meinung, wir kriegen die PS nicht auf die Straße oder sie werden woanders veranstaltet. Wenn ich mir alleine anschaue, dass dann ein Unternehmen aus China, die Kattel, anfängt, ein Batteriewerk für automobile Anwendungen in der Nähe von Erfurt aufzubauen. Oder Elon Musk herkommt und sagt, ich werde in Brandenburg ein Werk für Tesla-Fahrzeug aufbauen. Dann sage ich, dann ist irgendwas haben wir nicht richtig gemacht. Wenn uns ausländische Unternehmen zeigen oder aufzeigen, dass man in Deutschland durchaus auch solche innovativen Technologien herstellen kann. Das ist das Problem in meinen Augen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass Innovationen so schwierig umzusetzen sind in Deutschland.
Ja, ich glaube, Oliver, wir haben da ein spezifisch deutsches Problem. Also Deutschland ist ja Weltmeister im Erlass von Paragraphen und Vorschriften. Kein Land der Welt macht da so viel. Wir haben eine Explosion in der Administration bei Ministerien und Verwaltungen. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das eben auch selbst in der Industrie der Fall. Ich weiß aus meiner eigenen Industriepraxis, dass allein die Rechtslage heute so ist. Ein CEO ist verantwortlich für die Fehler, die er erkannt hat, aber auch verantwortlich für die Fehler, die er nicht erkennt und kann da vor Gericht gezogen werden. Und was muss er vorweisen? Er muss vorweisen, dass er zumindest genügend Leute mit genügendem Tiefgang und genügendem Geldeinsatz angehalten hat, auf alles zu gucken, also auch auf die Dinge, die er persönlich dann selber nicht wahrgenommen hat. Und wenn er das gemacht hat, dann ist er, dann wird er entlassen. Nicht? Das führt aber natürlich dazu, dass ihm enorme Gelder dafür verwendet werden. Da kommen wir wieder auf dein Thema der Planung. Und dass damit die Kosten für Verwaltung und Recherchen und so weiter immer weiter nach oben gedrückt werden. Und das ist eben auch ein Problem unseres Rechtssystems. Das heißt also Deutschland, ich habe es mal in einem anderen Artikel so tituliert, verkommt zum Verwalterstaat. Das ist aber nicht nur unsere Verwaltung, die ich damit auch gar nichts angreifen will. Die versucht ja nach bestem Wissen und Gewissen das System des sozialen und gerechten Staates hier zu realisieren. Sondern, wie ich besonders von dir lerne, ist es eben auch ein Problem in der Industrie.
Ja, dass wir es ab und zu mit den Verordnungen und Verwaltungsvorschriften übertreiben, das ist, glaube ich, sattsam bekannt. Was natürlich auch wieder hochinteressant ist in der Corona-Krise, dass der Herr Spahn mal ganz flott verkündet, dass die Dokumentationsnachweise aus der Pflege jetzt mal bis zum Herbst ausgesetzt sind. Also der blanken Notfolgen sagt, die Leute sollen jetzt sich um ihre Patienten kümmern und sich nicht mit Dokumenten, finde ich schon mal wieder hochinteressant. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet, wenn im Herbst dann man wieder anfängt, sagt, wir müssen jetzt wieder dokumentieren und vielleicht geht dann auch der eine oder andere Erkenntnisgewinn in der Regierung rum, dass man sagt, naja, vielleicht haben wir es auch mit dem Dokumentationsaufwand übertrieben. Interessante Fragestellung. Und ich glaube, das geht in vielen Bereichen weiter. Wir hebeln gerade ganz viele Richtlinien aus. Alleine beim Blick auf dein Beispiel mit den Beatmungsgeräten. Ja, natürlich alle Unternehmen, die jetzt daherkommen und über 3D-Druck oder welche auch andere Verfahren jetzt Atemschutzmasken abbilden, die müssten ja alle erstmal durch ein Zertifizierungsverfahren durchgehen. Und das kostet ja Zeit. Und die haben wir nicht. Das wird eine hochinteressante Fragestellung, wie man damit umgeht. Jetzt produzieren die Hunderte, Tausende von Beatmungsgeräten ohne ein Zertifikat. Wird man das mal entspannt zur Seite legen und sagen, egal, ob es funktioniert oder nicht. Also wie gesagt, so eine Krise hat wirklich interessante Aspekte auch, mit denen man lernen kann. Und wenn man da die richtigen Lehren rauszieht, glaube ich, haben wir eine gute Chance, besser zu werden.
Ja, Also man, es gibt ja diesen bösen Spruch, der Krieg ist der Vater aller Dinge, und jetzt haben wir ja keinen heißen Krieg, sondern einen Virenkrieg, einen leisen Krieg. Aber wir lernen, und ich vermute mal, wir werden so viel lernen und Erfahrung haben, dass danach, was wann immer danach ist, die Welt nicht mehr die gleiche sein wird, sondern dass wir dann eben vieles mitnehmen werden in die neue Welt, in Anführungsstrichen. Aber die Frage ist natürlich, fallen wir dann wieder in die alten Verhaltensmuster zurück? Oder wenn wir es vielleicht besser machen, das heißt also dann nicht etwa eine Maximaldokumentation, und dann vielleicht auch keine Nulldokumentation, irgendwas muss ja sein, sondern haben wir dann irgendein vernünftiges Niveau, wird das dann irgendwann wieder vergessen und kommen wir dann wieder auf die alte Spur? Und dann kommt die nächste Frage natürlich, die nächste Krise nach Corona kann sie wieder eine ganz andere sein. Und dann gibt es vielleicht wieder Überraschungen und dann stehen wir wieder wie der Ochs vorm neuen Tor. Und da stellt sich für mich die Frage, und das gebe ich auch nicht gleich weiter, gibt es dann überhaupt aus der Industrie- und Strategie- und Analysepraxis Instrumente, wo man sich mit der Frage beschäftigen kann, welche Probleme könnten noch am Horizont kommen? Ich kann mir vorstellen, dass da verschiedenste Modelle gibt und dass man sich mit dem Thema Risikovorausschau, also nicht nur Risikoassessment, sondern Risikovorausschau, Risikoplanung und vorbereitende Risikoabwehr beschäftigen muss. Also ein Beispiel, wir wussten ja, dass es also nicht nur diese Corona-Generation gibt, sondern viele andere. Und wenn man auf diese Erkenntnis, die ja schon vor 10 Jahren da war, systematisch recherchiert hätte, dann hätte man also diesen Virus also zumindest sehr stark eingrenzen können und dann hätte man Mittel jetzt schon gehabt zum Beginn der Epidemie und dann wäre es zu diesem Drama, in dem wir jetzt stehen, nicht gekommen.
Ja, meine prophetischen Gaben sind natürlich begrenzt, was die Zukunft angeht. Ich kann jetzt nur auf der einen Seite aus der Historie reflektieren. Bei einer Tätigkeit bei Siemens haben wir natürlich zum Oberthema Preventive Crisis Management natürlich Notfallpläne entwickelt, die zum Beispiel hießen, was passiert, wenn das Materiallager abbrennt? Oder was passiert, wenn ein strategischer Lieferant nicht mehr produzieren kann? Und meines Wissens nach hat auch Toyota nach der Fukushima-Katastrophe den gleichen Weg beschritten, weil sie auch sehr stark fokussiert waren auf Japan oder auf Single Source. Und als ihnen das widerfahren ist, hat man natürlich auch kritisch hinterfragt, sind wir da gut aufgestellt oder müssen wir nachjustieren und Second Source-Themen aufbauen. Also ich denke, man ist gut beraten, nach der Krise sich so einem Thema zu widmen, wie man quasi robuste Wertschöpfungsketten aufbaut, um irgendwie eine Versorgungssicherheit fürs eigene Unternehmen aufzubauen und nicht einfach wieder blind alles den Kosten zu opfern, weil man das am Ende wieder bitter bezahlen muss. Und ich glaube, da sind wir uns einig, die nächste Krise kommt unweigerlich. Es wird also nicht so sein, dass wir dann die nächsten 1000 Jahre schön vor uns hinleben können. Ich denke, das wird kommen. Ich sehe aber noch ein ganz anderes Problem. Selbst wenn wir in Deutschland das jetzt aktuell ganz gut hinkriegen, beim Blick auf andere Volkswirtschaften wie Italien oder das, was sich gerade in den USA zusammenbraut, da habe ich noch eine ganz andere Sorge, ob wir als Insel der vermeintlich Glückseligen in so einem Konzert bestehen können. Angesichts der aktuellen Staatsverschuldung der Italiener und dem Shutdown müssen Sie gar nicht ausmalen, wie die Schuldenbelastung nach der Corona-Krise ausschaut. Und wenn selbst so ein wichtiger Handelspartner wie USA mit tausenden Toten und längerfristigen Produktionsstillständen ausfällt, dann werden wir auch in Deutschland nicht einfach so das abschütteln können. Also das ist aus meiner Sicht eine viel interessantere Frage, weil am Ende wird es um jede Menge Geld gehen, um die Schmerzen abzumildern.
Ja, die Frage du sagst ganz richtig. Also wir leben nicht auf einer Insel der Seligen, sondern auf einem großen Ozean mit vielen Schiffen und alle müssen wir miteinander funken und was miteinander machen, damit nicht eine völlig untergeht und dann die ganze Flotte mit in den Grund und Boden reißt.
Genau. Und wir vom Institut haben uns mal dem Thema angenommen, weil die Frage der Verschwendung ist ja nicht nur im produzierenden Unternehmen, sondern in allen Bereichen vorhanden. Und über Herrn Professor Siska haben wir jetzt mal eine Vorstudie in Auftrag gegeben, um mal der Frage nachzugehen, wie viel Verschwendung und Blindleistung wird denn in der Volkswirtschaft insgesamt erzeugt? Im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheitsversorgung, im Bereich Lebensmittelversorgung und dergleichen mehr. Und wenn wir das erkennen und dort wirksame Maßnahmen ergreifen, da kann man jede Menge Geld sparen, die vielleicht den einen oder anderen Schmerz finanzieller Art abmildern kann. Das wäre so mal meine, auf die Frage hin, was wird in Zukunft passieren. Aber ich würde gerne die Community auch gerne mal einladen, vielleicht den einen oder anderen Gedanken mit beizusteuern, sozusagen, was lernen wir aus der Corona-Krise? Wie siehst du das?
Ja, wir haben ja verschiedene Communities. Also einmal denke ich, dass unsere Zuhörer, die sollen wir ruhig, auch wenn sie jetzt nicht zugeschaltet sind, ansprechen und ermuntern, uns Feedback zu geben und Ideen zu geben. Ich mit meinem Verband war in den letzten Tagen hochaktiv, einfach nur um Veranstaltungen abzusagen, weil wir die lokal nicht mehr halten können, nicht mehr halten dürfen. Und habe eine Reihe von Digitalkonferenzen angesetzt. Wir haben also eine Reihe von Themen identifiziert und wollen die dann in relativ kurzen Veranstaltungen abhandeln. Ich nenne sie mal ganz kurz, so wie sie momentan im Raum stehen. Das ist das Thema KI-Forschung und Subventionierung. Wir wollen das Thema Startups und Venture Capital behandeln. Wir wollen Realitätschecks im M&A-Prozess behandeln. Und dann das Thema Digitalisierung der Fertigung. Damit wären wir wieder genau bei unserem Thema. Das heißt also, es wird hier einzelne Termine geben. Ich suche da die Kombattanten zusammen. Ich werde auch dich ansprechen, Oliver, gerade zum letzten Thema, sodass wir hier dann noch mal kleine Diskussionsrunden zusammenbringen und alle sich mit dazuschalten können. Also dann virtuelle Konferenzen, so groß noch eine Stunde bis eine Dreiviertelstunde. Und das werden auch dann keine Einmalveranstaltungen sein, sondern diese vier Felder, das können dann auch andere sein, da werden wir dann in bestimmten vernünftigen Zeitabständen die Gespräche wiederholen, um dann immer wieder einen Schritt weiterzukommen. Also das ist das, was wir planen jetzt vom Bundesverband M&A aus. Und du bist natürlich mit deinem Verband der nächstliegende Partner, zumindest für das Thema 4 und für die anderen Themen, die stammen auch nicht jetzt nur in Anführungsstrichen aus meiner Idee, sondern ich bin angeregt worden, auch vom Wirtschaftsbeirat, vom Digitalbeirat des Landes Bayern, mich vor allem mit dem ersten Thema zu beschäftigen, weil die dort sehr unzufrieden sind, was dort passiert. Und ich denke, wir haben bei all diesen vier Themen also durchaus Arbeitspakete vor uns, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und da geht es dann natürlich nicht nur um die Reetablierung einer gesunden Wirtschaft unmittelbar nach Corona, sondern um die deutsche Industrie dann in die für die nächste Industriegeneration im Zuge der Industriegesellschaft 5.0, so nenne ich sie, fit zu machen und konkurrenzfähig zu machen.
Also wir werden auch unseren Beitrag von heute mit unseren Kooperationspartnern gemeinsam mal in die Communities treiben, wie zum Beispiel neben deinem Bundesverband sind wir auch noch vertratet mit der Peter Drucker Society in Mannheim, mit dem Verband die Führungskräfte, der IG Metall und anderen mehr. Gut.
Tja, Oliver, ich glaube, das war jetzt mal so ein Tour d'Horizon. Wir wollen jetzt die Zuhörer nicht zu sehr beaufschlagen mit zu langer Zeit. Uns kommen ja vielleicht auch immer wieder neue Themen. Dann denke ich, dann machen wir wieder ein Angebot. Und Frage, bist du jetzt so mit dem durch, was du dir hier für unsere Durchsage vorgestellt hast?
Ja, wie gesagt, wir haben jetzt mal über alle Themen drüber gefräst. Und ich bin gern dabei, quasi in der einen oder anderen Thematik nochmal in die Tiefe mit dir zu gehen.
Ja, ich denke, das ist jetzt ein erster Aufschlag. Also diese Landingpage, die für mich gerade aufgebaut wird, die wir hier mit als Grundlage praktisch als eine der zentralen Schnittstellen verwenden, das ist ein erster Schritt. Und jede Erkenntnis, interessanterweise, führt ja immer zu mehr als zwei neuen Fragezeichen. Da geht es also ähnlich voran. Exponentiell wie bei Corona. Und ich hoffe, dass wir hier nicht dann digitale Viren erzeugen, sondern Lösungen.
Genau. Wunderbar.
Gut, dann danke ich für das Gespräch, lieber Oliver. Und wir bleiben in Kontakt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir Anregungen, Kritik, also auf alle Fälle Rückmeldungen aus unserer gemeinsamen Community bekommen. Ich danke dir.
Danke.
Das war Der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.